Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ihr hört die Ulmer Freiheit auf der 102,6. Ich bin Kati, das ist Tobi.
Hallo.
Und wir haben jetzt Herrn Dr. Gagianis in der Leitung. Er ist Arzt in der Klinik für Innere Medizin an der Ulmer Universitätsklinik und wird mit uns über unser heutiges Thema, den Sekundenschlaf, sprechen. Guten Tag, Herr Dr. Gagianis.
Guten Tag.
Stellen Sie sich doch bitte zunächst einmal vor.
Vorgestellt haben Sie mich ja gerade.
So halb.
Also mein Name ist Dr. Gagianis. Ich arbeite hier an der Uniklinik in der Sektion Pneumologie und wir beschäftigen uns neben den Lungenerkrankungen auch mit der Schlaf- und Beatmungsmedizin im großen Umfang.
Sie sind also, ja, haben Sie gerade schon gesagt, worauf Sie eben, Sie sind spezialisiert auf diese Themen, wo Sie gerade gesagt haben. Weshalb interessieren Sie sich denn für den Sekundenschlaf oder was für eine Rolle spielt es bei Ihren Untersuchungen?
Also Sekundenschlaf ist ja prinzipiell etwas, was ganz banal sein kann. Das ist das, was uns primär erstmal so nicht interessiert, sondern dann auch Erkrankungen, die diesen Sekundenschlaf auslösen können. Und wenn man sieht, dass Sekundenschlaf relativ häufig zu Unfällen führt, dann möchten wir natürlich die Patienten entlarven, die eine Grunderkrankung haben, die man behandeln kann, sodass das gar nicht mehr auftritt.
Welche Krankheiten können das denn sein?
Also neben den klassischen Dingen wie jetzt Schichtarbeit oder abrupter Zeitzonenwechsel, Genussmittelkonsum, das was jetzt eher als banal gilt, sind das dann Erkrankungen wie zum Beispiel die Schlafapnoe, also der Schnarcher, der auch Atemaussetzer in der Nacht hat. Man geht davon aus, dass in Deutschland relativ viele Menschen darunter leiden, ohne dass sie überhaupt erkennen, dass sie daran leiden. Also so ungefähr 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden an so einer Schlafapnoe. Und wenn man jetzt die Zahlen nennt, die das nicht mal wissen, dann sind wir so bei 95%, was wirklich sehr hoch ist. Und neben den Gesundheitsrisiken wie dem Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall ist halt auch der Unfallgefahr bei den Patienten deutlich erhöht. Dann gibt es noch weniger häufige Erkrankungen, die auch genetisch bedingt sind, wie die sogenannte Narkolepsie. Das ist eine neurologische Erkrankung, die ebenfalls ja, bei den Patienten zu ja, imperativen Schlafattacken führen. Und dann noch sowas wie Restless Leg Syndrom, die einfach nicht schlafen können, weil die Beine sich nachts bewegen.
Was ist denn die medizinische Definition für den Begriff Sekundenschlaf? Also was versteht man darunter?
Also eine ganz klare Definition fällt da schwer, weil das wie gesagt eigentlich nur ein Phänomen ist, was auf einer Krankheit oder auf einer fehlenden Schlafaktivität zurückzuführen ist. Also es ist ein Phänomen, was ein ungewolltes, kurzes Einschlafen beinhaltet, was nur wenige Sekunden andauert und was in unseren gängigen Tests, die wir machen, die den multiplen Wachheitstest nicht erfasst werden kann, weil es eben zu kurz ist, um es zu erfassen. Und auch da ist es schwierig, weil der Sekundenschlaf an sich nicht immer so ist, wie wir uns das vorstellen, dass die Augen zufallen und wir dann schlafen oder aufwachen und merken, dass wir aufwachen im Auto, das ist schon mal ganz kritisch, sondern auch bei Wachen, also Augenaufzustand auftreten kann, weil das Gehirn einfach die Signale, die uns zugesendet werden, ausschaltet.
Welche Symptome treten denn vorher auf? Also was sind Warnsignale, um den Sekundenschlaf zu, also an dem man merken kann, dass gleich ein Sekundenschlaf folgen könnte?
Also es gibt erstmal die Warnsignale, die schon viel früher auftreten als da, wo der Sekundenschlaf auftritt. Das sind die Patienten, die an so einem Schlafapnoe-Syndrom leiden. Das sind eben solche Dinge wie Schnarchen, Tagesmüdigkeit, Konzentrationsmängel, Einschlafneigung am Tag, eine Leistungsschwäche, die man nicht zurückführen kann, auch nächtliches Wasserlassen. Und dann gibt es solche Dinge, die quasi direkt vor dem Sekundenschlaf auftreten, wo man spätestens, wenn das auftritt, an die Seite fahren sollte. Und das ist sicherlich jedem schon mal bekannt. So, wenn die Augen, die da schwer werden, wenn man sich an der Nasenwurzel reiben möchte, um dann quasi die Augen irgendwie wieder aufzubekommen, brennende Augen, ja, auch wenn man sich, wenn man friert, solche Dinge, das sind jetzt so naheliegende Anzeichen. Wenn man dann merkt, man wacht auf und hat jetzt vielleicht die letzten 5 Minuten nicht mehr im Kopf, wie ist man eigentlich hier hingekommen oder eine Ausfahrt verpasst, das sind dann die Warnsignale, die einen auf jeden Fall dazu führen, dass man anhält und die Seite fährt.
Ist denn bekannt, was da im Gehirn eigentlich passiert oder was da abläuft, wenn so ein Sekundenschlaf einsetzt? Kann man da was dazu sagen?
Also auch da ist es schwierig, weil das hängt ja davon ab, ob der Patient eine Erkrankung hat oder nicht. Im Prinzip ist es so, dass wir ein Schutzsystem haben, wenn Hirnzellen zu lange aktiv sind, dann werden Botenstoffe frei, wie das Adenosin. Das ist ein Botenstoff im Gehirn, der dann an Rezeptoren andockt und den Gehirnzellen sagt, sie sollen langsamer arbeiten. Und damit wird auch schon die Reaktionsfähigkeit des Gehirns und von uns deutlich reduziert. Es gibt andere Dinge, wie zum Beispiel, wenn monotone Einflüsse auf uns einwirken, wie zum Beispiel bei Lkw-Fahrern, die gesamte Zeit hinter einem anderen Lkw herfahren und dann werden sie schon angehupt, wenn sie irgendwann mal aus der Kolonne ausscheren und überholen wollen, wo einfach die Sitzposition, die fehlende Veränderung der Körperhaltung und dieses monotone Blickfeld dem Gehirn signalisieren, eigentlich brauchen wir jetzt keine Aufmerksamkeit und das dann runterfährt. Das sind so Kombinationen aus verschiedenen Dingen. Was ganz wichtig ist, wenn man chronischen Schlafmangel hat, dann wissen wir mittlerweile, das ist erst jetzt in Boston in einer schönen Studie gezeigt worden, dass wir gar nicht mehr verbinden können, logisches Denken mit den Emotionen, die wir erkennen. Das heißt, wir können gar nicht mehr eine Gefahr erkennen, die wir sonst, wenn wir wach sind, als Gefahr einstufen. Wir nehmen das einfach nur wahr, aber können es nicht mehr logisch verknüpfen. Und das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen.
Sie haben ja jetzt schon die Lkw-Fahrer genannt, aber welche Personengruppe ist denn außerdem noch gefährdet?
Also neben Lkw-Fahrern, die diesen Berufskraftfahren generell, sagen wir es mal so, sind es vor allem Schichtarbeiter, die vielleicht am Tage nicht zu dem Schlaf kommen, zu dem sie kommen sollten und dann vielleicht auch noch eine Strecke haben, die nicht unbedingt nur 5 Kilometer sind, sondern so 10, 20 Kilometer zur Arbeit, die sind gefährdet. Es sind Patienten, die chronisch Genussmittel einnehmen und dazu zählen nicht nur Alkoholiker, sondern auch Raucher. Ja, das ist eine Droge, die ebenfalls zu einer eingeschränkten Wachheit am Steuer führen kann. Das glaubt man erst nicht, aber das wurde auch schon belegt. Und dann, wie gesagt, Patienten mit obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom, das ist eigentlich so die Hauptgruppe, weil die oft gar nicht als solch erkannt werden.
Kann man dem Sekundenschlaf denn irgendwie vorbeugen, außer indem man versucht, möglichst genug Schlaf zu bekommen?
Also es gibt kein Vorschlafen. Das ist eins der sogenannten Schlafmythen, ich habe am nächsten Tag eine lange Fahrt vor mir, also werde ich jetzt vorschlafen. Im Gegenteil, dieses sich damit beschäftigen und zu sagen, ich muss am nächsten Tag lange durchhalten, führt sogar eher dazu, dass man sich zwingen will zu schlafen und meistens die Schlafqualität dann sehr schlecht, weil man gar nicht in die Tiefschlafphasen kommt. Ein Vorbeugen im klassischen Sinne, klar, wenn ich eine Erkrankung habe, wäre es gut, wenn ich sie vorher abklären lasse, das mache ich aber nicht vor einer Urlaubsreise. Was Wachmacher betrifft, also einen Kaffee trinken, das hilft nur begrenzt. Ja, im Prinzip wirkt Kaffee gegen diesen Schutzmechanismus oder generell Koffein, auch die Getränke wie Tees, die länger anhalten als Kaffee, die dann auch eher empfehlenswert waren für längere Fahrten. Kaffee ist eher so ein Shooter, der schnell zu einer Wachheit führt. Machen nichts anderes als das Adenosin, was ich vorhin angesprochen habe, im Gehirn, was signalisiert, arbeitet langsamer, auszutricksen. Es hat die gleiche Struktur, geht an diese Rezeptoren und lässt das Adenosin nicht mehr ran und dadurch denken die Hirnzellen, sie müssen nicht langsamer arbeiten, aber irgendwann können sie halt nicht mehr. Also das ist kein gutes Vorarbeiten, wenn man Kaffee trinkt. Wenn man den Sekundenschlaf bemerkt oder diese Anzeichen, dann hilft eigentlich nur das sogenannte Powernapping. Das heißt, man fährt an den Rand, trinkt am besten einen Schluck Kaffee oder einen Kaffee. Der wirkt erst nach 20 Minuten und schläft dann für 15 bis 20 Minuten. Das ist nachweislich eine gute Protektion gegen den Sekundenschlaf, wenn man schon in der Situation ist.
Es gibt ja neuerdings auch Einrichtungen im Auto, die zum Beispiel das Einschlafen hinter dem Steuer verhindern sollen oder den Autofahrer dann warnen. Halten Sie das für eine gute Idee?
Prinzipiell ist es eine sehr gute Idee. Was man mal als Gefahr dahinter sieht, ist, dass die Leute, die dann Auto fahren, Berufskraftfahrer, Lkw-Fahrer, sich auf solche Systeme verlassen könnten. Das darf natürlich nicht sein. Das ist ja vor Jahren schon von Siemens über so ein VDO-System initiiert worden und ich glaube mittlerweile auch in so Benz-Klassen relativ erfolgreich eingebaut. Ich hatte erst heute einen Patienten im Schlaflabor, der meinte, ihn hätte sowas schon gerettet. Als er dann plötzlich in die Gurte gedrückt wurde, weil sein Abstandshalter ihn quasi runtergebremst hat und der das sehr befürwortet. Also es ist eine sehr, sehr gute Ergänzung, wenn man das irgendwann so perfektioniert, dass man über, ich glaube, da arbeiten ja mittlerweile 70 Sensoren, die die Kopfstellung betrachten, wie die Farbe angehalten wird, solche Dinge. Sogar die Pupillen analysieren. Ja, da weiß man auch, dass die größer und kleiner werden im Dunkeln, wenn man müde ist. Das ist ein bestimmtes Areal im Gehirn, was das verursacht, was neben dem Weckzentrum sitzt. Sodass das sicherlich die Zukunft sein wird, aber man darf sich nicht drauf verlassen.
Haben Sie denn Zahlen vorliegen, die beschreiben, wie viele Leute durch Unfälle, die durch Sekundenschlaf verursacht wurden, bei Ihnen in der Uniklinik durchschnittlich eingeliefert werden?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil wir ja keine, keinen Einblick haben auf das eigentliche Sekundenschlafverhalten. Also erstens geht es in die Unfallchirurgie dann sehr wahrscheinlich, das ist ja die chirurgische Klinik. Und meistens geben das sicherlich dann auch die Betroffenen nicht zu, die sie eingeschlafen sind. Wenn man jetzt rein nach den Statistiken geht, dann sind das 25% aller Unfälle. Und wenn man dem Statistischen Bundesamt glaubt, dann haben wir so ungefähr in Deutschland 2000 Unfälle pro Jahr, die durch Übermüdung stattfinden.
Okay.
Oder passieren. Ja.
Haben Sie noch irgendwas, was Sie den Hörern abschließend raten würden oder abschließend mitgeben wollen?
Also was Sinn macht, ist, wenn man bemerkt, dass Tagesschläfrigkeit, Tagesmüdigkeit verstärkt auftritt, dann sollte man sich erstmal so ein paar Schlafhygiene-Richtlinien zugänglich machen, dass man versucht, einfach die Bedingungen zum Schlafen zu verbessern, dass das Schlafzimmer kühl genug ist, dass man keinen Mittagsschlaf hält, damit man dann auch in der Nacht gut durchschlafen kann, dass man versucht, auch Dinge, die eher aufputschen, wie Kakao, Schokolade, Kaffee, nach 15 Uhr nicht zu trinken, und dass man, wenn man ja längere Zeit im Bett wach liegt, dass man dann auch einmal aufsteht, ein bisschen was macht und erneut schläft. Wenn das alles nicht hilft, gibt es im Internet Hilfe, da kann man über einschlägige Seiten, im Prinzip, man gibt nur Schlafmüdigkeit ein, ja, kommt man direkt auf einen Bogen, den man sich ausdrucken kann, das ist der Fragebogen zur Tagesschläfrigkeit, der App-Word Tagesschläfrigkeit Fragebogen, den geben wir jedem hier im Schlaflabor, und wenn man dort auffällig ist, und man ist dann auffällig, wenn man in Situationen einschläft oder nicht einschläft, dann ist es abklärungswürdig, und jeder Patient, der einen auffälligen Schläfrigkeitstest hat, sollte sich einmal im Schlaflabor vorstellen, dass wir eine Erkrankung ausschließen können, die man behandeln kann, sodass das dann eben ein deutlich niedrigeres Risiko ist, mal einen Unfall aufgrund dieser Schläfrigkeit zu haben.
Gut, dann danken wir Ihnen recht herzlich für das interessante Interview und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
Vielen lieben Dank, tschüss. Schönen Tag.